Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, zum ersten Advent hören wir miteinander und lesen wir miteinander das Wort aus Römer 13, die Verse 8 bis 14, zum Thema Seid bereit. Römer 13, 8 bis 14. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist es in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass er aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Liebe Geschwister, das Wort Gottes für den heutigen ersten Advent beginnt mit einer sehr eindringlichen Mahnung. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Das ist nicht nur eine sehr eindringliche Mahnung, das ist auch eine sehr umfassende Mahnung. Niemand irgendetwas, als nur einander zu lieben. Das heißt natürlich nicht, dass wir einander Liebe schuldig bleiben sollen. Im Gegenteil, wir sollen niemand, auch nur irgendetwas, auch nicht das kleinste Teil an Liebe schuldig bleiben. Die etwas umständliche Formulierung von Paulus macht allerdings deutlich, wir werden das nie so ganz schaffen. Was die Liebe angeht, werden wir immer in der Schuld am Nächsten stehen. Denn bei allem Bemühen reicht das Gebot der Liebe so weit, dass wir es nie erfüllen können. Was die Liebe angeht, wird nie ein Punkt erreicht, wo wir uns zurücklehnen können und sagen, jetzt haben wir genug getan. Aber wir sollen mit ganzer Kraft daran arbeiten, denn, so sagt Gottes Wort, wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Warum, liebe Geschwister, beginnt unser Predigttext mit so einer eindringlichen Mahnung? Die Verse 11 und 12 geben uns die Antwort, und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass er aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. In einem Satz zusammengefasst, Jesus steht vor der Tür. Da wird es Zeit, dass auch der Letzte aus dem Schlaf aufwacht, dass auch der Letzte in der Gemeinde anfängt, ein Leben zu führen, das seinem kommenden Herrn Ehre gibt. Und deshalb sagt Paulus, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. Mancher in Riedlingen hatte wohl bis vor kurzem noch die Dekoration von Halloween vor der Tür oder im Haus. Ich habe nicht genau beobachtet, wie weit dieser Brauch auch in und um Riedlingen schon eingezogen ist. Das muss jetzt auf Advent alles raus. Das muss weg, damit Platz geschaffen wird für die Adventsausstattung. Und ich denke, das Bild passt ganz gut zum Thema. Der Finsterniskram muss raus. Aber nicht nur aus unserem Haus, sondern vor allem aus unserem Leben muss der Finsterniskram raus. Und dabei ist es mit der Halloween-Dekoration bei weitem nicht getan. Die finsteren, gottfeindlichen Gewohnheiten und Verhaltensweisen gilt's aus unserem Leben auszuräumen. Diese Werke der Finsternis, wie Paulus sagt, das ist das, was Menschen tun, die nicht zu Gott gehören. Ihr Leben steht unter dem Einfluss Satans. Und die Folgen sind, ich zitiere nach Luther, der hat das sehr griffig, wie gewohnt formuliert, Fressen und Saufen, Unzucht und Ausschweifungen, Hader und Neid. Genau davon war das Rom jener Tage geprägt von gewaltigen Gelagen und Orgien. Der Reichtum des großen römischen Reiches floss in die Landeshauptstadt Rom, und wer ein bisschen Zeitgeschichte oder auch historische Romane gelesen hat, die saßen da gewissermaßen rund um die Uhr und haben gegessen die köstlichsten Erlesenheiten aus aller Herren Länder und getrunken, was das Zeug hielt, und irgendwann ist der größte Magen voll, jetzt wird's unappetitlich, aber so war's. Dann ging man mit einem Gänsekiel in irgendeine Ecke, hat sich am Gaumen gekitzelt, dann kam alles wieder raus und dann hatte man Platz fürs Nächste. Also wirklich sinnlose Fressereien und Saufereien. Paulus schreibt nach Rom. Er hat genau diesen Lebensstil natürlich mit vor Augen. Und ich dachte, liebe Geschwister, wir sehen, wie die Zeit sich wiederholt. Viele Jugendliche und junge Erwachsene, auch im Kreis Biberach, wissen mit ihrem Leben nichts mehr anzufangen, als von einer Bude zur nächsten, von einem Buschelfest zur nächsten Pool nach Nacht zu ziehen, nach dem Motto saufen, bis der Arzt kommt. Warum? Weil ihnen der Satan den Sinn ihres kostbaren Lebens verfinstert hat. Wissen Sie, mit dieser großen Gabe Gottes, ihrem eigenen Leben, nichts mehr anzufangen, als es in sinnlosen Saufereien zu verprassen, zu zerstören. Aber solche Werke der Finsternis passen nicht ins Leben eines Gotteskindes und noch viel weniger Streit und Neid. Das alles muss raus, und rein muss der geistliche Adventsschmuck, nämlich ein Leben nach der Art Jesu. Deshalb sagt Vers 14, zieht an den Herrn Jesus Christus. Zieht an den Herrn Jesus Christus. Und das geschieht vor allem und in allem durch die Liebe. Die Liebe ist die Zusammenfassung eines weihnachtswürdigen Lebens, eines Lebens nach der Art Jesu. Denn Liebe ist das Wesen Gottes. Und Menschen, die Christus angezogen haben, die müssen etwas von diesem Wesen spürbar an sich haben. Die Gebote Gottes verbieten liebloses Verhalten. Paulus zählt einige Beispiele auf, wie sich im Übertreten der Gebote in abscheulicher Weise menschliche Selbstsucht Bahn bricht. Du sollst nicht Ehe brechen. Denn im Ehebruch wird das Vertrauen des anderen missbraucht. Da wird der Bund fürs Leben gebrochen. Da werden einem anderen Menschen tiefe Verletzungen zugefügt. Und wenn in der Folge des Ehebruchs eine Ehe dann geschieden wird und Kinder Mitleidtragende sind, dann sehen wir, wie durch die Sünde des Ehebruchs in unserem Land hunderttausendfaches Leid verursacht wird. Aber eheliches Leid wird ja nicht nur durch Ehebruch zugefügt. Luther hat gesagt in seiner Erklärung, dass ein jeder sein Gemahl liebe und ehre. Wie sieht das in unseren Ehen aus? Dass wir einander lieben und ehren. Etwa wenn wir morgens beim Frühstück zusammensitzen. Wie war es heute Morgen, liebe Geschwister, bevor wir uns auf den Weg zum Gottesdienst gemacht haben? Und ich weiß aus eigener Erfahrung, die Stunde am Sonntagmorgen ist die aktivste Stunde des Teufels in der ganzen Woche. Bevor die Gemeinde Jesus sich auf den Weg in den Gottesdienst macht, ist er schon am Werk. Er möchte uns den Segen des Gottesdienstes rauben, bevor wir den Gottesdienst überhaupt erreicht haben. Ich habe es in der eigenen Familie immer wieder erlebt. Es war nie ein so unruhiges Frühstück normalerweise wie am Sonntagmorgen. Da hat man richtig gemerkt, der Teufel wühlt und rührt und schafft. Er will einem die Konzentration, die geistliche Einrichtung, Einstellung zum Gottesdienst schon mit allerlei Unruhe und Unfrieden am sonntäglichen Frühstückstisch kaputt machen. Und wie gehen wir als Ehepaare miteinander um, wenn die Kinder im Bett sind? Wie reden wir miteinander, wenn die Gäste verabschiedet sind und die Türen und die Fenster fest verschlossen? Wie gestaltet sich unser Alltag der Ehe so, dass einer für den anderen da ist, sich in Liebe um ihn kümmert, in Geduld seine Schwachheiten und Eigenheiten trägt, jeder aber auch bemüht ist, sich darin zu bessern und mit seinen Eigenheiten nicht dem anderen ständig auf die Nerven zu gehen? Das Gebot der Liebe hat gerade in der Ehe seinen allerersten und wichtigsten Platz. Und liebe Geschwister, bereit sein, wenn Jesus kommt, das heißt nicht nur ab sofort von bösen Taten Abstand nehmen. Das heißt auch, wo wir am nächsten schuldig geworden sind, aufräumen und um Vergebung bitten. Liebe, das heißt nicht in erster Linie in diesen Weihnachts- und Adventstagen ein paar Groschen einem Bettler in den Hut zu werfen oder noch rechtzeitig vor Weihnachten eine Spende für ein Waisenhaus überweisen. Liebe fordert uns zuallererst heraus im Umgang mit den Menschen, mit denen wir tagtäglich zusammenleben. Da ist es immer am allerschwersten, wirklich in der Liebe zu sein. Und da gilt's auch, wo nötig, zu sagen, du, ich war vorhin grob zu dir. Entschuldige bitte. Oder vielleicht gibt's ja auch weit Schwereres zu bereinigen als ein paar raue Worte. Wisst ihr, mir tut das weh, wenn ich Ehepaare sehe und ihnen begegne und man merkt schon auf den ersten Blick, zwischen den beiden steht was. Da ist das Feuer der Liebe längst erloschen. Da scheinen selbst die letzten Funken Liebe erstickt unter großen Haufen unbereinigter Schuld. Weil jeder stolz war, zu stolz, sich zu beugen. Wann haben wir das letzte Mal jemand um Verzeihung gebeten? Aber wenn wir es schon lange nicht getan haben sollten, wenn wir schwere Schuld unbereinigt mit uns herumschleppen, wie wollen wir bereit sein, wenn Jesus kommt? In alledem ist natürlich mitnichten die Rede von irgendeiner Form der Werkegerechtigkeit. Niemand kann seine Erlösung auf eigene Werke bauen. Mancher meint's, aber der wird mit Sicherheit Schiffbruch erleiden. Nein, niemand kann seine Erlösung auf eigene Werke bauen. Bereit sind wir nur durch das Werk Jesu. Weil er unsere Sünden am Kreuz getragen hat, weil wir darauf im Glauben unsere Hoffnung setzen, dann steht unser Name im Buch des Lebens. Dann sind wir vom Tod zum Leben durchgedrungen. Aber deshalb sind Werke nicht überflüssig. An den Werken zeigt sich viel mehr, und das ist der ganze dringliche Ernst dieser Mahnungen des Paulus, an den Werken zeigt sich, ob der Mensch tatsächlich in der Verbindung mit Jesus lebt, ob sein Glaube sich auf fromme Sprüche beschränkt oder ob die Kraft und die Wesensart Jesu in seinem Leben da sind. Das ist ja wie im zwischenmenschlichen Bereich. Nehmen wir an, die Mama muss einige Tage weg. Sie gibt ihren Kindern noch genaue Aufträge, was alles im Haushalt zu erledigen ist und wenn sie das Haus bei ihrer Rückkehr antreffen möchte. Die Kinder sehen der Mama tief in die Augen und sagen, Mama, wir haben dich ja so lieb. Wir werden alles machen, genau wie du gesagt hast. Und dann kommt die Mama ein paar Tage später nach Hause und die Kinder lümmeln vor dem Fernseher und vor dem Computer, haben Party gemacht und das ganze Haus sieht aus wie eine Müllhalde. Dann waren das zwar liebe Worte, aber es war nichts dahinter. Und liebe Worte sind zu wenig. Toter Glaube, der sich als fauler Glaube erweist, rettet nicht. Ich habe deshalb bewusst auch als Lesung Matthäus 25 herausgesucht für diesen Sonntag, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Das sind drei Knechte, denen der Herr Gaben anvertraut hat. Damit sollen sie arbeiten, bis er wiederkommt. Wir haben von diesem Gleichnis das Sprichwort abgeleitet, dass man mit seinen Talenten wuchern soll. Aber einer von diesen drei Knechten hat nicht gewuchert, der hat vergraben. Und als der Herr zurückkommt, da kann er ihm zwar die anvertrauten Gaben zurückgeben, aber nicht einen Cent mehr. Er hat mit dem, was ihm der Herr anvertraut hat, nichts, aber auch rein gar nichts angefangen. Nun sagt Gottes Wort, dieser Knecht wird hinausgeworfen in die äußerste Finsternis, da wo Heulen und Zähneklappen sein wird. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, ob ihr schon mal drüber nachgedacht habt, ob euch das aufgefallen ist beim Lesen dieses Gleichnisses. Es ist ja sehr bekannt. In diesem Gleichnis steckt eine ungeheuer dramatische, tragische Tatsache. Welche Tatsache ist an diesem Gleichnis die schrecklichste eigentlich überhaupt? Da wird nicht irgendeiner hinausgeworfen in die Finsternis. Auch dieser Dritte ist ein Knecht. Da dürfen wir nicht schnell drüber hinweglesen. Auch dieser Dritte gehört zu seinem Herrn. Auch dieser Dritte stand im Dienst des Herrn. Auch dieser Dritte hatte von seinem Herrn Gaben anvertraut. Und Gaben sind in der Bibel immer auch geistliche Gaben. Auch dieser Dritte hatte Glauben, schon schwerer nicht Knecht des Herrn, aber er hatte einen faulen Glauben. Wirkliche Liebe zum Herrn war nicht in ihm. Und als sein Herr nicht zurückkam, als der Herr kam, war er nicht bereit. Das Dramatische an dieser Stelle wie an anderen, liebe Geschwister, ist, es gibt viele Stellen der Heiligen Schrift, die darauf hinweisen, der Gläubige kann durch Gleichgültigkeit, durch Trägheit, durch Auflehnung seine Beziehung zu Jesus in Gefahr bringen und damit auch sein Heil. Ich weiß, das ist ein spannendes und in der Gemeinde Jesu oft umstrittenes Thema. Aber ich habe mich seit vielen Jahren mit dieser Frage befasst und es gibt Dutzende von Aussagen der Heiligen Schrift und sie lässt keinen Zweifel daran. Wer meint, er könne sich auf der Gnade ausruhen, der ist nicht bereit, wenn der Herr wiederkommt. Der geht am Ende in die Verdammnis. Die Erwählungslehre hat zwei große Spannungsbögen, die wir nicht auflösen dürfen, die auf unserem theologischen Taschenrechner nicht 0 auf 0 aufgehen. Wir haben uns im Presbyterium, im Brüderkreis auch schon gelegentlich darüber unterhalten. Zwei Spannungsbögen. Und der erste Spannungsbogen ist der Bogen von der Erwählung zur Bekehrung. Weil es ganz an der erwählenden Gnade Gottes liegt, heißt das nicht, dass ich mich nicht bekehren könnte und müsste. Dass ich nicht Jesus als meinen Herrn und Heiland annehmen kann, sondern gerade umgekehrt. Nur weil es ganz an der erwählenden Gnade Gottes liegt, weil Gott mich schon angenommen hat seit Grundlegung der Welt, weil er sein Ja zu mir gesagt hat, deshalb kann ich ihn nun auch als meinen Heiland annehmen. Aber das soll ich dann auch von ganzem Herzen tun. Deshalb sagt die Bibel, kehrt um. Sie sagt, wie viele ihn aufgenommen haben, denen gab er Macht. Der zweite Spannungsbogen ist durch die Spannung von Erwählung und Abfall. Man sagt, ich bin ja erwählt. Ich bin allein aus Gnade gerettet, ganz ohne Werke. Und dann wird der falsche Schluss gezogen. Weil Gnade nichts mit Werken zu tun hat, kann ich jetzt leben, wie ich will. Es kann ja nichts mehr schiefgehen. Ich bin erwählt. Ausrufezeichen. Und damit ist die biblische Spannung aufgehoben. Die Bibel sagt, oh ja, ihr seid erwählt. Von Grundlegung der Welt an erwählt. Nur weil Gott euch in Jesus erwählt hat, könnt ihr gerettet werden. Und sie sagt weiter, Gott ist's, der in euch wirkt. Beides, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Und sie fügt deshalb hinzu, so könnt ihr euch jetzt in euren frommen Sesseln entspannt zurücklehnen und warten, was Gott in euch wirkt. Denn alles tut ja der Herr. Das wäre logisch. Wenn Gott alles wirkt, was haben wir da noch zu tun? Es wäre logisch, Geschwister, aber es ist nicht biblisch. Denn wir wissen, die Bibel sagt es anders. Darum schafft mit Furcht und Zittern, dass ihr selig werdet. Schafft mit Furcht und Zittern. Wie passen Furcht und Zittern aber zur Gnade Gottes? Gerade weil unsere Erlösung ganz und gar Gottes Werk ist, weil Gott für uns den Himmel verlassen hat, weil Jesus für uns gestorben ist, weil ein ungeheuer großer Preis bezahlt wurde, weil es Gott sein Liebstes gekostet hat, seinen Sohn. Deshalb liegt auf dem Werk unserer Erlösung ein heiliger Ernst. Das Werk unserer Erlösung rauscht nicht über uns hinweg als passiv Unbeteiligte. Es nimmt uns hinein mit heiligem Ernst in die Verantwortung für unser Heil. Das ist dieser Spannungsbogen. Die Bibel sagt in der Tat, du kannst gar nichts dafür, wenn du erwählt bist und gerettet wirst. Es ist allein Gottes Gnade und sein Werk durch seinen Heiligen Geist an dir. Und es nimmt uns trotzdem mit unserer ganzen Verantwortung hinein in diesen heiligen Ernst, in dieses Geschehen. In der Weise, dass wir es annehmen, das Heil in Jesus. Und zweitens so, dass wir dann auch zur Ehre Gottes leben. In diese doppelte Verantwortung stellt uns die Schrift. Liebe Geschwister, ich erschrecke die letzten 15 Jahre mehr und mehr, wie viel falsche und trügerische Heilssicherheit, wo man meint, man hat's in der Tasche, und wie viel geistliche Trägheit in der Folge davon in unseren frommen Gemeinden Einzug gehalten hat. Eines von unzähligen Beispielen: vor rund 11 Jahren besuchte ich mit Birgit an einem freien Sonntag eine benachbarte Gemeinde. Das war noch weit weg von hier. In den Abkündigungen ließ der Pastor dieser freien Gemeinde seinem Frust freien Lauf. Im Außenbereich hätten dringend Aufgaben erledigt werden müssen, aber so gut wie kein freiwilliger Helfer war erschienen. Ich sah mich um. Es war eine große Gemeinde. Wahrscheinlich mehr als 200 überwiegend junge Menschen saßen da. Die freuten sich alle an der Gnade Gottes. Und das war's. Das ist mehr und mehr zu beobachten. Das sind große Gemeinden. Ich könnte viele, viele Beispiele aus eigenem Erleben und aus dem, was mir direkt Betroffene unmittelbar aus dem Freundeskreis berichtet haben. Große Gemeinden mit vielen jungen, leistungsfähigen Menschen. Aber wichtige Bereiche der Gemeindearbeit können nicht mehr angepackt werden, weil nur wenige da sind, die mithelfen, bereit sind, sich einzusetzen. Früher war in unseren frommen Gemeinden noch mehr vom Wissen da, weil es Gottes heiliges Werk ist, das da getrieben wird. Deshalb fordert es unseren ganzen Einsatz. Wenn der Herr am Werk ist, dann kann es doch nicht sein, dass seine Knechte mit den Händen in den Hosentaschen daneben stehen. Aber heute, meine Beobachtung, freut man sich. Man sagt, der Herr ist am Werk. Halleluja. Lasst ihn nur machen. Und da ist der Spannungsbogen auf ganz unbiblische Weise abgebrochen. Um Missverständnisse vorzubeugen, liebe Geschwister, das ist keine Klage über unsere Gemeinde. Wir dürfen dankbar sein, was wir mit unseren Kräften dank der Gnade Gottes schon anpacken durften. Ich denke an die Pappelfell-Aktion vor einem Jahr draußen. Ich denke an die Renovierung der guten Stube, an die Renovierung unserer westlichen großen Fensterfront. Da waren überall viele fleißige Hände am Werk. Ebenso bei der Säuberungsaktion im Außenbereich erst vor einigen Wochen. Ich denke, wir haben Grund dafür, dankbar zu sein, was sich da an Einsatzbereitschaft und nicht nur da, auch gestern bei unserem ersten Frauentreffen, und ich könnte viele, viele Beispiele weiter dazufügen, was sich da an Einsatzbereitschaft und auch an Gemeinschaft immer wieder gezeigt hat. Aber wir wollen darin auch nicht nachlassen. Es ist noch viel nötig. Es ist noch viel nötig, bis zum einen unsere schöne Kirche mit ihrem großartigen Außengelände wieder in einem wirklich guten Zustand ist. Und was viel, viel, viel wichtiger ist, dass unsere Gemeinde eine Ausstrahlung der Liebe hat, die die Menschen um uns her erreicht. Und da sind wir wieder beim Anfangspunkt der Predigt, bei der Liebe. Das prächtigste Gebäude mit den kostbarsten Teppichen drin und den herrlichsten Blumenrabatten davor taugt keinen Pfifferling, wenn darin nicht das Feuer echter geschwisterlicher Liebe brennt. Wir sollen adventliche Gemeinde sein. Gemeinde, die bereit ist. Gemeinde, die ihr Haus in Ordnung hat, geistlich vor allem. Gotteskinder, die ihr Leben in Ordnung haben. Und deshalb habe ich als Thema für den heutigen Sonntag die Überschrift gewählt: Seid bereit. Das fängt bei denen an, die ihn noch gar nicht kennen. Vielleicht gibt es auch solche heute Morgen noch unter uns, die in ihrem Verhältnis zum Herrn noch nicht hundertprozentig klar stehen. Auch zu denen will Jesus kommen. Das heißt in einem Adventslied: Gottes Sohn ist kommen, Vers 2, er kommt auch noch heute und lehret die Leute, wie sie sich von Sünden zur Buß sollen wenden. Von Irrtum und Torheit treten zur Wahrheit. Das ist der Sinn der Adventszeit. Nochmal die ganz herzliche Einladungszeit vor Weihnachten. Mensch, bedenke, wer kommt und wer gekommen ist zu deinem Heil. Jesus, und er steht heute vor unserer Tür und klopft an. Ganz zart, ganz liebevoll und doch so, dass wir es eigentlich nicht überhören können. Und er sagt: Du, ich bin für dich gekommen. Bei dir will ich wohnen. Mach doch auf, lass mich ein in dein Leben, damit es auch bei dir Weihnachten werden kann. Deshalb heißt unser Thema: Seid bereit. In der Adventszeit ist Bereitsein ohnehin das große Thema. Da gibt so vieles vorzubereiten. Das Haus und die Fenster sollen geschmückt sein. Adventsgestecke werden gemacht und aufgestellt, Sterne aufgehängt. Weihnachtsgebäck gebacken, ein Speiseplan muss her für die Festtage, schwere Entscheidungen sind zu treffen, was soll es dieses Jahr sein, Gans oder Truthahn oder doch lieber ein Weihnachtskarpfen. Und dann natürlich die Weihnachtsgeschenke, die müssen gekauft, verpackt und viele verschickt werden. Es gibt eine Menge zu tun, damit Weihnachten kommen kann und wir vorbereitet sind. Noch viel mehr gilt das für unser Inneres. Wenn schon unser Haus und unsere Wohnung hergerichtet sein sollen vor Weihnachten, wie viel mehr muss unser Inneres vorbereitet sein auf das Kommen Jesu? Ich wünsche uns allen, dass durch diese Adventswochen eine Zeit sind, wo wir uns recht innerlich einstimmen auf diese Botschaft, Christus, der Retter, ist da. Wo wir diese Botschaft für uns persönlich bedenken und annehmen und dann auch von Herzen freuen können. Jesus kommt wieder und ich bin bereit. Amen.